Ja, ich darf euch erstmal ganz herzlich grüßen. Ich war letzte Woche in der Pfingstgemeinde in Annaberg, Buchholz, und ich habe da eine lange Beziehung zu denen. Und die haben mir gesagt, also wenn du in die Gemeinden kommst, dann grüße herzlich. Ich habe gefragt, in alle Gemeinden? Ja, in alle Gemeinden. Also grüße ich euch ganz herzlich aus Annaberg. Das war ja mal eine Zweigemeinde von Chemnitz, von der Elim Chemnitz. Von daher gibt es da eine gewisse Beziehung auch. Ja. Mal folgende Story aus der Schulalltag geplaudert. Mila aus der dritten Klasse hat einen miserablen Hausaufsatz geschrieben. Könntest du dir nicht beim nächsten Mal von deinem Vater helfen lassen, schlägt die Lehrerin vor. Der ist doch ein bekannter Schriftsteller. Der will mir nicht mehr helfen, klärt Mila die Lehrerin auf, weil sie ihm beim letzten Mal eine 6 gegeben haben. Also da war offensichtlich nicht nur die kleine Mila überfordert mit dem Hausaufsatz, sondern auch ihr Vater. Und ich möchte gerne mal mit euch heute Morgen mich mit dem Thema Überforderung auseinandersetzen. Überforderung. Ich weiß nicht, ob es Situationen gibt, in denen ihr euch überfordert fühlt. Gibt es sowas? Können wir mal ins Plaudern kommen, vielleicht am Mittwoch beim Bibelforum. Überforderung. Manche älteren Menschen, die fühlen sich ja manchmal so ein bisschen überfordert mit den ganzen elektronischen Anforderungen, die es so gibt. Ja, also selbst beim Fahrkartenautomat und so weiter, ja, steht da mancher davor und guckt sich dann suchend nach Hilfe um. Wir haben am Dienstag ja in Hartmannsdorf die Schulung Church Tools gehabt mit dem Johann. Ja, da geht es ja um dieses Programm für die Gemeindeverwaltung, was wir auch hier haben. Und da hast du dann, ich saß so hinten am Computer, um die Bilder zu blättern, und da hast du manchmal schon so ein leichtes Überforderungssyndrom festgestellt, bei Älteren, aber auch bei Jüngeren manchmal. Aber wir konnten es klären, oder Johann? Ja, das ging, wir konnten dann Hilfe geben. Und ihr dürft euch freuen, wir wollen diese Schulung ja auch hier haben, am 31. August, bloß schon mal zur Anmerkung. Also da gibt es schon manchmal so ein bisschen Überforderung. Prinzipiell begegnen uns dieses Phänomen der Überforderung in unserer Gesellschaft ja immer häufiger. Laut Statistischem Bundesamt wird von den meisten Betroffenen die Ursache für das Burnout-Syndrom mit einer andauernden Arbeitsüberforderung gesehen. Also ständige Arbeitsüberforderung ist ein Auslöser für das Burnout-Syndrom, und davon hört man ja immer mehr. Ja, und die Internetplattform Statista.de hat mal eine Umfrage gemacht, wie viele Personen sich in den zurückliegenden 4 Wochen von ihrer Arbeitsaufgabe ständig oder zeitweise überfordert gefühlt haben. Und etwas mehr als 48% der Befragten antworteten, dass sie sich nicht überfordert fühlten. So steht es auf der Plattform. Das bedeutet aber Umkehrschluss, dass fast 52% der Befragten sehr wohl Überforderung empfunden haben. 52%, das ist viel, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, so wer noch im Arbeitsalltag steht. Ja, das wird ja auch immer mehr, die Anforderung. Ja, und wer sich einmal so in die Aufbauanleitung seiner neuen Wohnzimmermöbel vertiefen musste, der weiß, was Überforderung bedeutet. Ich kann mich noch erinnern, als wir da unsere Möbel aufgebaut haben. Das war schwierig. Mir geht es aber heute Morgen nicht um das Thema der psychologischen Wirkung der Überforderung, sondern um die Frage, fühlen wir uns in unserem Glaubensleben auch manchmal überfordert? Ja, das, was wir so empfinden, auch für unseren Glauben. Ja, und ich habe eine gute Definition dieses Phänomens in Wikipedia gefunden, habe das auch mal mitgebracht. Oh, ich muss einschalten halt. So. Als Überforderung bezeichnet man eine Gesamtheit von Anforderungen, zu deren erfolgreicher Bewältigung bzw. deren Erfüllung die Ressourcen bzw. Fähigkeiten, insbesondere die Leistungsfähigkeit einer Person, nicht ausreichen. Überforderung. Also ich empfinde, dass meine Voraussetzungen der Aufgabe nicht entsprechen, kurz gesagt. Ja, muss es aber trotzdem machen, und dann habe ich ein Problem. Übrigens haben wir schon für dieses Thema Überforderung schon in der Bibel bei den Berichten verschiedener Glaubenshelden, an denen wir uns orientieren wollen, eine ausreichende Menge Beispiele für Überforderung. Ja, denkt nochmal an Abraham. Abraham bekommt den Auftrag, mit einem relativ großen Haushalt loszuziehen, ohne das Ziel zu kennen. Ja, Gott sagt einfach, geh einfach mal los. Also ich finde, wenn das nicht Überforderung ist, ja. Mose zum Beispiel sollte das Volk Israel vom Pharao loseisen und nach Kanaan führen. Ist also zu so einem Ziegenhirten, geh mal zum Pharao, dem mächtigsten Menschen der damaligen Welt. Überforderung. Ja, Gideon darf mit nur 300 Leuten ein feindliches Heer aus 135.000 Soldaten bekämpfen. 300 Mann hatte der gehabt gegen ein riesiges Heer. Petrus wird von Jesus aufgefordert, aus dem Boot herauszukommen, auf das Wasser zu treten. Und die Jünger, 12 einfache Leute, Fischer und sowas, ne, werden bis zum Ende der Erde geschickt, um die gute Nachricht zu verkündigen. All das atmet so ein bisschen Überforderung. Und das klingt alles ziemlich unmöglich. Und das sind ja nur wenige Beispiele von ganz vielen solcher Gelegenheiten. Und die ultimative Überforderung hören wir eigentlich in dem Satz, den Jesus seinen Jüngern und uns in Matthäus 5, Vers 48 sagt: Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Müssen wir so ein bisschen nachklingen lassen. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Können wir das? Können wir vollkommen sein? Jesus redet ja hier von uns, ja, nicht von irgendwelchen biblischen oder heutigen Glaubenshelden, auf die wir dann manchmal so ehrfürchtig aufschauen, sondern Jesus meint ja seine Jünger, also auch uns. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jesus setzt den Anspruch an uns also ziemlich hoch an, dass unser Leben die Vollkommenheit Gottes in dieser Welt widerspiegeln soll. Muss man einfach mal hören. Das geht nicht, oder? Kann Jesus das verlangen von uns? Ich würde das erstmal für mich jetzt verneinen, ja? Also, das kann ich nicht. Das kann ich gar nicht schaffen. Ich weiß nicht, ihr müsst das für euch abschätzen. Aber ich würde sagen, das geht nicht. Wenn man nun die Bibel ganz aufmerksam liest, ja, vielleicht auch mal in größeren Stücken, dann merkt man, dass das immer wieder vorkommt, dass Gott seinem Volk, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, immer wieder Aufgaben stellt, die sie eigentlich nicht erfüllen können. Nicht aus eigener Kraft und nicht aus eigenem Vermögen. Das geht gar nicht. Einiges davon haben wir ja schon gehört, von den Beispielen, die ich gesagt habe. Man könnte das noch ergänzen mit solchen Geschichten wie dem Fall der Mauer von Jericho oder David vor Goliath. Vielleicht auch die Aussendung der Jünger durch Jesus, als sie dann plötzlich Geister austreiben sollten, Krankheiten heilen sollten. Also geh mal los, mach das mal. Überforderung überall. Kann Gott denn das überhaupt verlangen? Ist da die Überforderung im Glaubensleben nicht vorprogrammiert? Ja und nein. Gott verfolgt damit ja eine Absicht. Er macht es ja nicht einfach so, um uns jetzt irgendwie in die Pfanne zu hauen, sondern er hat damit eine Absicht. Das wird schon deutlich bei der erwähnten Geschichte von Gideon. Ich weiß nicht, wer die so im Hinterkopf hat. Ja, Gott weist ihn ja an, einer der Richter im Buch der Richter, 31.700 seiner Kämpfer nach Hause zu schicken und mit der winzigen Schar von 300 Leuten ein riesiges Heer der Midianiter anzugreifen. Ein Heer, was ein ganzes Tal ausfüllte. 300 Leute. Warum? Warum ist das so? Warum macht Gott das? Und wir lesen in Richter 7, Vers 2, der Herr sprach zu Gideon: Du hast zu viele Soldaten. Diesem ganzen Heer will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken, sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen: Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Paulus geht ebenfalls auf dieses Prinzip ein und schreibt den Korinthern im 1. Korinther 1, Vers 29, vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Gott möchte, dass in unserem Leben, dem Leben derer, die mit ihm verbunden sind, etwas von seiner Kraft, von seiner Gegenwart erfahrbar wird. Deshalb stellt er uns immer wieder vor Aufgaben, die eigentlich durch uns nicht zu lösen sind, die unsere eigenen Kräfte überfordern, damit wir auf seine Kraft und auf seinen Beistand angewiesen sind. Ihm soll die Anerkennung und die Ehre zukommen, wenn die Aufgabe, die uns gestellt ist, wieder erwarten, gelöst werden kann. Nicht uns. Wir sind nur die Boten seiner Kraft, so die Kanäle seiner Kraft, die ihn in diese Welt hineinbringen. Am deutlichsten wird es wahrscheinlich gesagt im Propheten Sacharja, Kapitel 4, was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Macht gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. nicht durch menschliches Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Eine Luther-Übersetzung vielleicht ein bisschen bekannter. Dadurch soll es geschehen. Wer sich also bewusst ist, dass die Aufgaben, die Gott uns in unserem Glaubensleben stellen, gar nicht durch unsere eigene Kraft gelöst werden können, sondern uns dahin treiben, dass wir uns auf Gottes Kraft uns verlassen, der braucht auch nicht mehr in der Angst vor Überforderung zu leben, ja, sondern aus der Überforderung wird eine Herausforderung. Und das lasst mich mal gegenüberstellen. Überforderung oder Herausforderung? Überforderung bedeutet, ich schaue von meinem Standpunkt aus meiner Sicht auf eine Aufgabe und stelle fest, das kann ich gar nicht schaffen mit dem, was ich kann, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Kräften. Ich schaue von mir aus auf die Aufgaben, sondern es geht nicht. Herausforderung bedeutet, ich schaue auf Gottes Möglichkeiten. Ich sage, was kann denn Gott? Und wie kann ich mit ihm diese Aufgabe angehen? Ich muss nicht mit meinen Grenzen rechnen, sondern lass mich darauf ein, im Vertrauen auf seine Möglichkeiten zu beginnen, loszugehen und das zu wagen. Überforderung bedeutet, ich lebe aus meinen Erfahrungen in vergleichbaren Situationen, in denen ich gescheitert bin, in denen ich an meinen Grenzen geendet bin, wo ich sage, das geht nicht. Ich schaue auf meine Grenzen und meine Erfahrungen. Herausforderung bedeutet, ich setze mein Vertrauen auf Gottes Kraft. Er hat doch schon bewiesen, dass er das kann, ja, und dass er mich befähigen kann, entsprechend seiner Ehre und seines Ruhmes willen auch der Aufgabe zu bestehen. Woraus leben wir? Überforderung oder Herausforderung? Überforderung heißt also eigentlich, ich schaue auf mich. Ich lasse mich begrenzen durch meine Fähigkeiten und durch meine Begrenztheiten. Ich verzweifle an der Unmöglichkeit der Aufgabenerfüllung. Herausforderung bedeutet, dass ich von mir weg auf Gott schaue, seine Möglichkeiten, damit rechne, dass sie durch mein Leben auch ermöglicht werden, in diese Welt hineinzuleuchten. Das ist eine Frage des Standpunktes. Schaue ich von mir aus auf die Aufgabe oder aus Gottes Sicht? Und das lässt sich gut an dem Beispiel von Petrus erkennen, als Jesus ihn aus dem Boot, also ruft, steigt doch aus, also er fordert ihn heraus, direkt aus dem Boot zu kommen, auf das Wasser zu treten. Und die Frage ist, kann ein Mensch denn das? Kann er aus dem Boot aufs Wasser steigen und dort laufen? Geht das? Nickt mal. Das geht gar nicht. Ja, also wenn ich da so an mich denke, na, das geht nicht. Und was meint ihr, was hätte eigentlich Petrus machen müssen, als Jesus ihn ruft? Wir sagen können, Jesus, was soll das? Das geht doch nicht, oder? Von Petrus kann man sicher viel sagen, aber sicher nicht, dass er dumm war. Er hat es ja auch gewusst, wie wir auch, dass das nicht geht. Und hätte sich sagen können, das kann ja niemals klappen, da gehe ich sofort unter. Warum hat er es also trotzdem getan? Denn wir lesen das ja in dem Bericht, ne? Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Und in dem Bericht ist auch erzählt, solange Petrus also auf Jesus geschaut hat, ja, also ihn anvisiert hat, ist er auf das Wasser getreten, konnte gehen. Ja, er hat nicht auf die Umstände geschaut, nicht auf die Physik oder sonst irgendwas, sondern allein auf Jesus und solange hat das geklappt. Und dann steht da kam plötzlich ein Wind und auf einmal hat er gemerkt, was mache ich denn hier? Schaute nicht mehr auf Jesus, sondern er schaute auf das, ich stehe auf Wasser, ich stehe auf Wind und dann ging es schief. Solange der Blick auf Jesus gerichtet war, war es möglich, weil es nicht um ihn ging und um sein Wissen und um seine Erkenntnis, sondern um Jesus. Und sobald er den Blick verloren hat, war es vorbei. Was kann das für unser Leben bedeuten? Auf jeden Fall, Jesus fordert uns genauso heute heraus, wie er Petrus herausgefordert hat, wie er die Jünger herausgefordert hat, wie damals Gott David herausgefordert hat, als er Goliath gegenüberstand und so weiter. Er fordert uns heraus, aus seiner Kraft, aus seinen Möglichkeiten, aus seinem Geist herauszuleben. Nicht mit unseren Möglichkeiten in diese Welt zu gehen, sondern mit dir, Herr. Auf dich verlasse ich mich. Dann werden Dinge mit uns und durch uns möglich sein, die weit über unsere Erwartungen hinausgehen. Und die Frage ist, wollt ihr das erleben? Wollt ihr das erleben in eurem Leben, dass das möglich ist? Dass wir nicht gebunden sind an die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, dieser Erde, sonst geht es sowieso nicht, sondern wenn, Herr, wenn du rufst, dann will ich gehen und dann will ich auch erleben, wie plötzlich Dinge möglich werden, was ich nie gedacht hätte. Das ist möglich. Bei euch, in eurem Leben. Nicht an den eigenen Grenzen zu scheitern, nicht mal wie die Erfahrung zu machen, ne? Also weiter komme ich nicht, sondern auf die Möglichkeiten von Jesus hin loszugehen und zu sagen, du kannst das doch. Und du kannst die Situation doch klären, wenn ich mich dir vorbehaltlos anvertraue. Denn erst das macht unser Leben zum Unterschied in dieser Welt. Wenn wir als Christen genauso leben wie die Leute um uns herum, mit ihren Grenzen, mit ihren Kräften, das macht keinen Unterschied. Der Unterschied kommt erst, wenn in unserem Leben das Übernatürliche ausbricht, sichtbar wird, das Jesus in unser Leben hineingelegt hat. Wir dürfen durch unser Vertrauen etwas von Gottes Herrlichkeit in dieser Welt widerspiegeln. Gott kommt mit seiner Herrlichkeit durch unser Leben in diese Welt. Gottes Reich wird sichtbar durch das, was er durch unser Leben in diese Welt hineinträgt. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er es trotz unserer Begrenzung möglich macht. Das ist das Geheimnis, was immer wieder im Alten Neuen Testament auftaucht, wenn Leute Gottes unterwegs sind, die Aufträge Gottes zu erfüllen. Könnt ihr gern nachlesen. Die Frage ist, wie geht das? Wodurch wird das möglich? Ich traue euch zu, dass ihr das sicher auch versucht habt, dass es auf jeden Fall auch ein Ziel eures Lebens ist, dass ihr schon gute Erfahrungen gemacht habt, aber vielleicht auch immer enttäuscht wurdet. Gescheitert seid, alles möglich. Ne? Vielleicht hat euch das ein bisschen abgelöscht, gesagt, das mache ich nie wieder. Keine Ahnung. Ja, die Frage ist, ist es Zeit für einen Neubeginn, sich neu drauf einzulassen, nicht aus Überforderung zu leben, sondern aus einer Herausforderung zu leben? Jesus sagt uns das Geheimnis, wodurch unser Leben übernatürliche Wirkung empfängt. Er steht da als der Auferstandene vor seinen Jüngern und wir dürfen uns gern dazustellen, wir sind ja auch seine Jünger, seine Nachfolger. Er steht als der Auferstandene vor ihnen und sagt ihnen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Der auferstandene Christus sagt seinen Jüngern zu, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist herabgekommen ist. Ist der Heilige Geist gekommen? Das feiern wir Pfingsten, oder? Das ist, ja, der Heilige Geist ist gekommen. Diese Verheißung ist eingetroffen und wir können Kraft empfangen. Davon dürfen wir ausgehen. Das ist ja nicht bloß ein paar Worte, die da stehen, damit die Bibel voll ist und dick. Sondern das sind Sätze, die uns gesagt sind, damit unser Leben eine neue Dimension bekommt. Ihr sollt Kraft empfangen. Er hat das Leben der Jünger damals total verändert. Kann man gut nachlesen, Apostelgeschichte. Ja, ist alles schon viel gepredigt worden, wie aus ängstlichen Versagern plötzlich Verkündiger geworden sind, die sich vor nichts mehr gefürchtet haben. Gefürchtet schon, aber sie sind trotzdem durchgegangen, sagen wir es mal so. Das kann in unserem Leben auch passieren. Wenn du so müde bist von dir selber und sagst, ich will ja, aber ich kann nicht. Das kann genauso passieren mit dir, wie es mit den Jüngern passiert ist. Durch die Kraft Gottes, nicht durch deine Kraft, weil du dich zusammenreißt oder weil du dich da durchzwingst, sondern weil Jesus dir den Heiligen Geist gibt und die Kraft, dass du das tun kannst, über deine natürlichen Kräfte hinaus. Voller Kraft waren die Jünger, voller Kraft Gottes, voller Bereitschaft von Jesus zu erzählen, voller brennender Leidenschaft für das Reich Gottes. Und die Frage ist, will ich das? Das ist meine Grundsatzfrage, will ich das? Oder bin ich so angepasst an meine Wohlfühlzone, an die Gesellschaft, in der wir leben, mit den ganzen Anforderungen und mit den Wünschen, die wir so haben in dieser Gesellschaft, bin ich so angepasst, also ich lebe doch gut. Oder will ich das? Dass Gottes Kraft durch mein Leben den Unterschied in dieser Welt macht? Das ist eine Grundsatzfrage. Nehme ich diese Herausforderung an? Bin ich bereit, mein Leben Jesus zur Verfügung zu stellen, damit seine Ehre, seine Herrlichkeit und seine Kraft in dieser Welt sichtbar wird? Das kostet auch ein bisschen was. Die Jünger damals, die haben kein Mainstream-Leben geführt. Kein gewöhnliches Durchschnittsleben. Das ist mal Fakt. Das ist anstrengend vielleicht auch. Keiner von den Jüngern, die dann Apostel genannt wurden, ist alt in seinem Bett gestorben. Sondern die haben gebrannt für Christus. Und da haben sie auch Gegenwind bekommen. Und da war wichtig, was Jesus wollte und nicht, was sie wollte. Aber trotzdem haben sie auch Glaubenserfahrungen gemacht, die wirklich begeisternd sind. Wir lesen es ja in der Apostelgeschichte. Ja, und sie sind eingegangen in die Herrlichkeit Gottes, das, was wir ja auch wollen. Ist mir das zu aufregend? Ja, lebe ich lieber angepasst? Das ist meine Grundsatzfrage. Ja, müssen wir mal drüber nachdenken. Denn Gott stülpt niemanden etwas über. Ja, er möchte unsere Bereitschaft dazu. Er zwingt niemanden. Er zwingt auch niemanden den Heiligen Geist auf. Strebt danach, schreibt Paulus im 1. Korinther. Strebt danach. Das heißt, ja, dieses Ausstrecken ist nötig, diese Willenserklärung. Herr, ich will mit dir gehen. Ich will gern, dass du durch mich wirkst. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Jesus sucht Leute, die sich ihm zur Verfügung stellen, die nicht danach schauen, ihr Leben gemütlich und möglichst konfliktfrei durchzukriegen, sondern er sucht Nachfolger, die sich darauf einlassen, mit ihm und in seiner Kraft in ihren Alltag zu gehen und die Welt zu verändern. Das ist unser Auftrag. Geht hin in alle Welt, macht Jünger. Ne? Wir wollen eine Welt verändern. Klingt ein bisschen nach Überforderung, ist aber eigentlich eine Herausforderung, weil es ja nicht um unsere Kräfte geht. Herausforderung gehört zu einem echten Leben mit Jesus. Und wie steht es da um uns? Wir hatten ja am Donnerstag Leitungssitzung hier in der Gemeinde und einer unserer Ältesten, der hat so ein bisschen geklagt, dass er diesen Hunger nach dem Heiligen Geist, ja nach diesem Aufbruch, nach dieser Herausforderung, nach diesem Brennen in Christus in der letzten Zeit etwas vermisst. Ich kann das jetzt schwer beurteilen, ja, also ich bin ja jetzt noch nicht so lange hier. Aber ich möchte es einfach mal in den Raum stellen. Was macht uns als Gemeinde aus? Ja, merkt die Welt, dass hier ein Stück Himmelreich eigentlich ist, die durch Gottes Kraft geprägt ist und durch seine Gegenwart. Ja, und da sollte sich mal jeder prüfen. Ich stelle das mal einfach so in den Raum. Heute Morgen fühle ich mich überfordert. Ja, dann kann es darin liegen, dass ich im Grunde zufrieden bin mit einem normalen, natürlichen Leben, mit ein bisschen christlicher Sahnehaube. Oder stelle ich mich der Herausforderung, dass mehr in meinem Leben möglich ist, als ich bisher erlebt habe oder zurzeit erlebe. Dass ich noch viel mehr Jesus ähnlicher werden kann, seine übernatürliche Kraft in meinem Leben sichtbar wird, dass ich zum Wegweiser zu einem Leben mit ihm für andere Menschen werden kann. Das ist doch der Sinn unseres Lebens und die Aufgabe, für die uns Christus befreit und gerettet hat. Ich freue mich auf die Zeugnisteile hier in unserem Gottesdienst, wenn das Realität ist. Da brauchen wir keine Predigt mehr. Dann kommen wir alle nach vorne und sagen, das habe ich mit Gott erlebt. Da brennt es. Wenn wir jetzt auf die Zielgerade unserer Predigt einbiegen, möchte ich gerne noch mit euch diese Aussage von Jesus mal aufgreifen, die uns wahrscheinlich am meisten herausfordert, die wir vorhin schon mal gelesen haben. Ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ist das schon jemand unter uns vollkommen, wie der Vater vollkommen ist? Wer fühlt sich schon vollkommen? Ja, da gibt es sicher noch blinde Flecken, ne? Und können wir denn überhaupt aus eigener Kraft vollkommen werden? Das können wir ja gar nicht. Geht nicht, ne? An dieser Aussage, an diesem Anspruch merken wir, dass wir an unsere Grenzen kommen und die Kraft Gottes ja brauchen. Das, was in der Bibel steht, ist ja nicht in unsere Kräfte gesprochen, sondern es soll uns herausfordern, stell dich Gott zur Verfügung, öffne dich, dass er durch dich wirken kann. Nun steht dieser Satz ja nicht so alleine da in Matthäus 5, Vers 48, in dem Teil der Bergpredigt, sondern Jesus bezieht ihn hier auf eine besondere Eigenschaft, die Gottes Wesen ganz besonders beschreibt und auch in besonderem Maße unser Leben bestimmen soll, wo das so deutlich wird, lasse ich mich denn auf Gott ein, bringen wir ihm Ehre. Es geht hier eigentlich in diesem Abschnitt um die ertragende Liebe, ja, die wir in Vollkommenheit leben sollen. Die ertragende Liebe. Jesus geht am Anfang dieses Abschnittes von unserem natürlichen Verhalten aus, Auge um Auge, Zahn um Zahn, damit geht dieser Abschnitt los, der also mit diesem Vers endet, mit der Vollkommenheit. Und das heißt ja, wir haben in uns ja drin, was du mir tust, das tue ich dir auch. Das empfinden wir als Gerechtigkeit. Du haust mich, ich hau dich. Ja, du nimmst mir was weg, ich nehme dir was weg. Das ist menschlich. Im Guten wie im Bösen. Du tust mir was Gutes, ich tue dir was Gutes. Du bist mein Freund, ich lade dich ein, damit du mich wieder einlädst und so. All das reißt ja Jesus hier an. Das ist das, was in uns drin steckt, das Natürliche. Und Jesus sagt aber, ihr sollt anders sein in diesem Abschnitt. Ihr sollt anders sein, das ist die Herausforderung. Das kann uns überfordern, wenn wir uns auf uns selber verlassen. Das ist aber eine Herausforderung, wenn wir Gottes Kraft durch uns strömen lassen. Ihr sollt anders sein. Den, der euch schlägt, den sollt ihr nicht zurückschlagen, sondern die linke Backe hinhalten, so sagt er es. Ja, also weder mit der Faust noch mit dem Mund. Wer euch beraubt, dem gebt noch was dazu. Wer euch das Hemd raubt, der gibt noch Rock dazu. Ne? Wer euch zu etwas zwingt, dem tut darüber hinaus noch etwas Gutes. Wer euch zwingt, eine Meile zu gehen, mit dem geht zwei. Das ist das, was Jesus sagt. Ihr sollt nicht so sein, so menschlich, aus menschlicher Kraft leben. Können wir das von uns aus? Ich denke, haben wir festgestellt, das geht nicht. Ja, da sträubt sich ja alles in mir, wenn ich das höre, der nimmt mir was weg und ich soll dem dann noch was dazugeben. Ich sage, hä? Das ist doch nicht Gerechtigkeit. Nee, das ist nicht gerecht, das ist ertragende Liebe. Ich will Genugtuung, das steckt in mir drin. Ich will mein Recht, ich will Anerkennung meiner Bedürfnisse. Ich, mein, mich, mir, Gott segne diese vier. So leben wir als Menschen. Jesus sagt, ihr sollt nicht so sein. Das ist die Herausforderung. Denn Gott ist ja nicht so. Gott ist nicht so. Er hat nicht an uns getan, was wir ihm getan haben. Er liebte uns, als wir noch seine Feinde waren. Stimmt's? Amen. Er tat uns Gutes, als wir ihm noch jeden Dank verweigert haben. Amen. Er hat unser Leben geschont, als es wir vor ihm längst verloren hatten. Weil wir all das empfangen haben, sollten wir es da weitergeben können. Aber das gelingt eben nicht von uns aus. Wir nehmen Dinge gern in Anspruch, geben es auch nicht gern weiter, das steckt in uns drin. Aber Gott ist anders und wir sollen anders sein. Ja, das überfordert uns, wenn wir auf uns schauen, aber wenn wir auf Jesus schauen, dann fordert es uns heraus. Denn Jesus hat so gelebt. Jesus hat so gelebt. Davon erzählen es die Evangelien. Er selbst hat sich töten lassen, sein Leben als Preis für unsere Schuld gegeben. Er hat uns mehr gegeben als wir ihm. Weit darüber hinaus. Er hat nicht an sich gedacht, sondern an uns. Nun dürfen wir an andere denken. Wenn Jesus uns neues Leben gibt, aus seiner Kraft, aus seinem Geist, dürfen wir nun an andere denken. Was können wir ihnen Gutes tun? Jesus hat uns ja durch dieses neue Leben von unserer Selbstsucht befreit, von diesem Egoismus, der sich nur um uns dreht. Er hat uns befreit, schau über dich hinaus. Schau über deine eigenen Kräfte hinaus. Schau auf das, was ich durch dich tun kann. Und wir dürfen das durch seine Kraft erleben, was sonst nicht möglich wäre. Dass wir andere selbstlos lieben können. Können wir das von uns aus? Können wir jemanden selbstlos lieben? Das können wir nicht. Wir lieben Leute, die uns zurücklieben oder wo wir was davon haben. Aber diese ertragende, selbstlose Liebe, das können wir nur durch Christus. Und auch hier gilt das Versprechen, das Gott durch den Propheten gab, was du vorhast, das wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass wir aus eigener Kraft das erfüllen können, was in der Bibel steht im Neuen Testament. Das geht nur, wenn wir uns Gott hingeben, diesem Anspruch stellen, vollkommen zu sein, so wie er vollkommen ist, und jeden Tag auf Gott vertrauen, wirke du durch mich, damit das in diese Welt hineinstrahlt. Wir feiern jetzt Abendmahl, weil Jesus genau das für uns getan hat. Er hat nicht an sich gedacht. Er hat aus der Kraft des Vaters gelebt. Dadurch sind diese Dinge möglich geworden, ja, die wir in Evangelien lesen. Und er nimmt uns hinein in diese Gemeinschaft mit ihm, in die Gemeinschaft des Geistes, wenn wir uns hineinnehmen lassen, wenn wir uns durch ihn prägen lassen, wenn wir nicht auf unsere Kräfte schauen, sondern auf das, was er tun kann, wenn wir nicht gucken, Hauptsache bequemes Leben, sondern Herr, was kann ich für dich tun? So lade ich euch ein, jetzt mit gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Jesus nimmt uns in seine Gegenwart dadurch. Er gibt sich uns hin, ganz sichtbar, ganz schmeckbar, fühlbar. Wir dürfen dazugehören. Hans-Peter und ich werden uns an die Tische stellen. Die meisten wissen ja, wie wir das machen. Ich werde die Einsetzungsworte lesen, wir werden beten. Jeder prüfe sich, ja, ob er auch würdig ist, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Er darf das bereinigen vor Gott, auch mit seinen Geschwistern, wenn es da Spannungen gibt. Auch das ist ein wesentlicher Teil des Abendmahls, diese Gemeinschaft zu erleben in Christus. Und dann kommt in kleinen Gruppen nach vorne, dass wir erleben, wie Christus sich uns hingibt und unser Leben neu macht und es hineinnimmt in seine Möglichkeiten. Amen.